Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Die Futze ist wie von Nastity. Das ist die Vorfreude auf deinen Schwanz.
Gut gesagt, Kleines. Du machst dich. Streck ihm jetzt den Arsch hin. Verdammt, bück dich gescheit und reiß die Backen auseinander, damit er dein schnuckeliges Arschloch sieht. Olaf,
oh Gott.
Ist das nicht ein himmlischer Arsch?
Friederike, was soll das?
Kapierst du, was für eine schnuckelige Tochter du hast?
Ja, gut, das weiß ich.
Ist nicht wert, gefickt zu werden?
Sicher ist es ihr, dass sie einen Schwanz reinkriegt.
Und warum rückst du dann da nicht raus?
Reinhard.
Donnerwetter, weil ich ihr Vater bin.
Solche faulen Ausreden gibt's im Haus immer scharflich. Ach, schau mal an, wie scheinheilig. Ein Riesenständer. Ist das väterlich? Komm, Kleines. Krieg mir deinen Arsch noch ein. Vielleicht werde ich dort reinstoßen. Und jetzt sagt dein Vater, wie dehnbar dein Arschloch ist.
Mama, boah, Reinhard. Du denkst wirklich an alles.
Ich kann da nichts für. Ich kann da nichts für. Das
Reinhard,
ist die gute alte
du bist,
Familie.
Du kannst
schauen.
Ja nicht so, du was? Suchst sowas. Was ist denn los mit dir?
Die Auswahl wird halt enger.
Fick dich, Bielendorfer.
Die Auswahl
das war der falsche
wird
Knopf. Ach, verdammt. Warte. So, warte. Die Auswahl wird halt enger.
Verdammte Scheiße, Remford, das können wir doch nicht senden. Die Leute denken doch, wir haben sie nicht mehr alle. Das geht doch nicht.
Mein Gott, wir sind hier nicht der Fernsehgarten. Bei uns herrscht noch Sitte und Anstand.
Genau, nicht so ein verwahrlostes Pack, das sich auf der Lindner-Hochzeit zu Gildo Horn-Musik gegenseitig abfeiert. Das sind wir nicht. Wir sind bodenständige Jungs.
Gab's da Gildo
Horn?
Hallo,
ihr süßen Mäuse. Willkommen. Nein, keine Ahnung. Willkommen zurück zur Alliteration am Arsch mit einer Folge mal wieder eröffnet. Weißt du, das ist immer das Problem. Ich kann diesen Podcast auch niemandem beruflich empfehlen.
Warum nicht?
Ich kann sagen, ey, hör doch mal in die erste Alliteration, einfach mal in eine neue Folge rein. Dann hörst du 10 Minuten lang, wie sich irgendwie Leute in den 80er Jahren über ihr gedehntes Po noch unterhalten.
Das ist halt, das ist Tradition. Man nennt es Tradition.
Ja. Ich frage mich, ob das mehr Türen und auf oder zu macht für uns, Reini. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es macht mehr Türen zu. Aber das ist
aber egal.
Nee, das ist glaube ich so ein Ding, das kommt mit der Zeit, ne? Also das ist so wie die Generation der CDU-Wähler ausstirbt, so sterben auch die Leute nach und nach weg, die das anstößig oder schlimm finden. Andererseits gibt's da ja auch immer wieder Nachwuchs, ne? Ich bin manchmal erschrocken, wie konservativ manche junge Menschen sind. Also so.
Das ist so.
Ist krass, ne?
Wir waren ja gerade schon bei der Lindner Hochzeit. Ich meine, die FDP hätte bei den unter 30-Jährigen letztes Mal irgendwie 35% oder so bekommen. Das finde ich persönlich erschreckend.
Ja, finde ich auch. Aber die FDP ist ja eher so Wirtschaft, 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 Sozial. Ach, ist egal, braucht man nicht. Wirtschaft, Wirtschaft, ne? Aber die so andere Parteien wie zum Beispiel die CDU, CSU, die sind ja richtig hart konservativ. Also die FDP macht ja zum Beispiel, ich glaube, wenigstens halbwegs ordentliche Digitalpolitik. Aber die CDU macht ja nichts. Also wenn du in die CDU eintrittst, bekommst du, glaube ich, immer noch irgendwie ein Bild von Helmut Kohl, dass du dir an den Nachttisch stellen kannst oder so.
Und eine Packung Taschentücher rein.
Und Kondome, weil vor der Ehe soll ja kein Nachwuchs. Wobei, nee, Verhütung ist ja auch wieder böse. Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht kann mir das mal jemand erklären, wie man als junger Mensch wenn man sich politisch engagieren möchte in einer Partei, warum man dann die CDU wählt. Also warum man in so eine Partei eintritt.
Das ist durchaus eine berechtigte Frage. Ich kann dir das auch nicht sagen, aber viele junge Menschen finden dort einen Sehnsuchtsort. Viele junge Menschen. Philipp Amthor, schau ihn dir an, in seiner Jugendlichkeit, in seiner Unverbrauchtheit, in seinem Werf.
Der älteste 30-Jährige, den es gibt, ne?
Ohne Scheiß, ich fand dieses Philipp Amthor-Gewichse der letzten Jahre auch immer so ätzend, ne? Seien wir mal ganz ehrlich, das ist der Typ, neben dem du in der Schule nicht sitzen wolltest. Wir waren auch die Typen, neben denen du in der Schule nicht sitzen wolltest, die aber irgendwann cool geworden sind. Wir waren immer cool, Reini. Weißt du, innen drin, ganz tief in unserem Kern, denn wenn man die Pistazie geschält hat, war innen drin das Grüne. Bei uns auch. Bei Philipp Amthor, das ist einfach der Typ, der hat schon mit 8 Jahren wahrscheinlich irgendwie seinen Nachbarn verklagt, weil er den Steingarten nicht richtig gewässert hat oder so. Ich finde einfach dieses cooler Nerdy-Schick, den Philipp Amthor zelebriert, den habe ich nie verstanden und ich werde es auch nie verstehen, warum Leute das, wie Karl Theodor zu Gutenberg, wollt ihr mich verarschen? Einer, der nicht mit einem goldenen Löffel im Hintern aufgewachsen ist, sondern mit einem kompletten Besteckset, ja. Der dann sich irgendwie, ohne Scheiß, ey, was stand nochmal auf seinem T-Shirt? Der Wendetiger oder so eine Scheiße? Ich denke so, Ahnung. Oh mein Gott, ist das alles, jedenfalls, es ging halt darum, was für ein energiereicher Typ er ist und ich fand das alles so unglaublich unangenehm. Ja. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum Leute das geil finden, aber
ich auch nicht.
Man muss ja nicht verstehen, warum Menschen Dinge mögen oder nicht mögen. Manche mögen auch Bon Jovi.
Ja, das ist also diese ganzen gelackten Menschen, die so Business, das sind die, ich habe immer das Gefühl, das sind die, die mir auf YouTube in den Werbespots begegnen, weil sie ein neues Pyramidensystem, Marketing-System an den Mann bringen wollen. Ne?
Hey du, ich finde es immer so geil, weißt du willst ja einfach nur irgendwie so ein Video angucken von einem Schimpansen, der eine Kröte über ein Hochhaus wirft oder so, musst dir aber vorher noch 7 Sekunden lang Jan Philipp angucken, wie er irgendwie auf einem Flipchart dir sagt, dass er jetzt den krassen Weg zum Reichtum entdeckt hat.
Ja.
90% dieser Mini-Mini-Clips bei YouTube sind ja super unseriös, so vom Feeling
her, weißt du? Ja, finde ich auch krass. Die sind wirklich, wirklich krass unseriös.
Ich hatte immer ein Problem mit so Lackaffen, muss ich sagen, weil ich habe mich da nie, also ich, auch wenn ich nicht so aussehe wie du, nicht tätowiert bin und so, habe ich mich halt irgendwie aus irgendeinem Grund immer doch der Gegenkultur sehr nahe gefühlt. Ich habe ganz früh Punk gehört, und ich kann bis heute, natürlich manchmal denke ich auch so, ich bin ja heute durch das Erreichen von beruflichen Situationen einfach in eine Lage geraten, wo ich auf einmal finanziell so ganz gut gestellt bin. Ich würde aber niemals gegen meine Überzeugung, also für mich wäre es definitiv als besser Verdiener, so bescheuert das jetzt klingt, gut, die FDP zu wählen. Ich wähle aber die Grünen, weil sie mir definitiv viel mehr Geld wegnehmen werden für die Zukunft, also mir privat, aber weil ich einfach daran glaube, dass deren Ideale deutlich besser sind als die dieser wirtschaftsgeilen Typen mit der Kuhkrawatte, die irgendwie schon mit 16 in der Schule mit dem Mercedes von Papa vorgefahren sind und von dornigen Chancen bei Stern TV gelabert haben. Dieses
Video,
da kommen mir wirklich die Kotze hoch.
Dieses Video von Lindner im Anzug mit Aktenkoffer, wo er zur Schule gegangen ist. Ich glaube, zu der gleichen Zeit hat Amthor, glaube ich, Autogrammkarten im Altenheim verkauft. Oder verteilt, also
Hallo, ich bin der Philipp. Ich wollte Sie fragen, haben Sie nicht Lust, nächstes Jahr für mich abzustimmen?
Vielleicht können Sie mal mit Ihrer Fashion-Enkelin reden.
Reini, ohne Scheiß, also ich kann mit diesen Leuten nicht connecten, ich möchte mit diesen Leuten nicht connecten. Ich finde den Gedanken, dass wir zu Teilen von denen mittlerweile regiert werden und früher von der CDU ja auch, finde ich creepy. Und ich finde, also besser kannst du doch diesen ganzen Bums von unerträglichen, wirtschaftsgeilen, rückwärts gemannten, reaktionären Spinnern gar nicht zusammenfassen, als durch diese fürchterliche Hochzeit. Aber diese also ohne Scheiß, da wird so getan, als Prinz William heiratet, dann heiraten sie auch noch so ultra klischeeig auf Sylt.
Auf Sylt, ja.
Weißt du, vorher noch. Es ist einfach so, oh, ja, das wirklich, man, es fehlt einfach nur, dass alle Gäste der Hochzeit vorher noch so ein, wie nennt man nochmal diese Bourbon, so ein Bourbon-Pullover oder so eine Bourbon heißt es, glaube ich, so eine Jacke umgeworfen kriegen oder so einen umgebundenen Pullover über die Schultern, weißt du, wo man vorne so ein, die Ärmel verkreuzt und den Schulter so nur, den Pulli nur über die Schultern wirft, was so ein bisschen menschlicher wirken soll. Ich finde, ich habe mir Bilder von dieser Hochzeit angeguckt, von der bildschönen Braut. Ich wünsche ihr nur das Beste für die nächsten 3 bis 4 Jahre Ehe, bis sie auf den Sack geht, dass der Alte nie zu Hause ist. Aber ich kann da wirklich gar nicht connecten. Und dann fliegt Friedrich Merz, von dem wir ja wissen, dass er sowas wie ein bisschen besserer Mittelstand ist, wie er sagte. Ne? Also ist ein bisschen
gehobener Mittelstand.
Klassisch gehobener Mittelstand. Ich komme aus dem gehobenen Mittelstand. Mein Vater hat irgendwie 3,5 netto oder 3 netto verdient. Das ist gehobener Mittelstand. Nicht, wenn du mit deiner beschissenen Jetmaschine nach Sylt auf eine Hochzeit fliegst. Das ist nicht mehr Mittelstand.
Es war eine Propellermaschine, oder? War es kein Propeller?
Waren da nicht Turbinen an den Seiten?
Weiß ich nicht. Nee, so kleine Maschinen sind doch mal Propellermaschinen, oder? Also
nicht bei Friedrich Merz. Nein, scheißegal, aber es war auf jeden Fall keine Cessna für 150.000 Euro. Definitiv nicht.
Ja.
Also dieses Silbermodell, aus dem er da rausstieg, da bist du dann schon siebenstellig unterwegs, definitiv. Und ist mir auch egal, weil ich finde es einfach nur so wahnsinnig. Also ich könnte mir, glaube ich, kaum einen Ort auf der Welt vorstellen, außer vielleicht in Guantanamo in einem Keller gewaterboardert werden, wo ich mich unwohler fühlen würde, als auf der Hochzeit von Christian Lindner. Das ist so, als wenn du auf dem Zahnarztkongress nach 24 Uhr, wenn alle schon besoffen sind und an den Sekretären rumfummeln, so als Nüchterner in der Mitte sitzen musst und noch Konversation machen. Ich stelle mir das absolut unerträglich vor. Die Leute, die Stimmung, der Ort. Ich war einmal auf Sylt, Reini, ohne Scheiß, wir gehören da nicht hin. Wir gehören da nicht hin.
Was ist das denn? Ist das wirklich so deutsche High Society?
Ja.
Ist da so Gucci neben irgendwas oder was?
Ja,
ich weiß nicht,
ja,
mal, wie ich weiß
genau,
nicht
da ist Gucci. Du bist ein Junge aus Essen-Altendorf, aber es ist genau alle Klischees, die du jetzt im Kopf hast, von aufgespritzten Frauen ohne Mimik, von umgeworfenen 700-Euro-Pullovern, von Krabbenbrötchen für 17 Euro, zu dem man noch einen kleinen billigen Prosecco für 34 Euro dazu trinkt, bei Gosch am Strand.
Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Aber ohne Scheiß, wenn ich so viel Geld habe, warum dann Sylt? Warum nicht Karibik? Warum Sylt?
Ja, das ist so eine seltsame reaktionäre Heimatverbundenheit dann, glaube ich. Also ich meine, Sylt ist schön. Ne? Bevor mir jetzt Leute aus Westerland schreiben, dass sie mich umbringen wollen. Ich glaube übrigens, ich finde, einer der größten Coups, den die Ärzte je gelandet haben, ist Westerland. Jeder Vollidiot singt dieses Lied. Oh, ich habe solche Sehnsucht. Yeah. Ich will zurück. Und weißt du, seit Jahrzehnten singen die Leute das wildschreiend mit. Und ich würde behaupten, wenn du auf einem Konzert eine Umfrage machen würdest, oder erst recht bei Leuten, die es zu Hause hören, die dann sagen, es läuft im Radio Westerland, mach mal lauter, dass maximal ein Fünftel der Leute versteht, dass dieser Song komplett ironisch gemeint ist.
Ja.
Als die Ärzte das geschrieben haben, waren die wirklich noch richtige Punks. Und es gab keinen Ort auf der Welt, wo die Ärzte weniger hin wollten, als zurück nach Westerland. Weißt du, weil es einfach, also das hat miteinander ja gar nichts zu tun. Also hättest du die Ärzte 1987 oder 89 Planet Punk oder so, hättest du die nach Sylt gebracht? Absurd.
Ich habe früher immer gedacht, Westerland wäre irgendwie wär ein Baggersee in der Nähe von Berlin, so in etwa.
So peinlich das ist, ich habe das ungefähr bis 17 auch gedacht. Ich habe auch immer gedacht, dass da, weiß ich, mein, die sind ja fahren in Urlaub, ist ja auch in der ehemaligen DDR aufgewachsen und so. Dass es wirklich um so eine Heimatverbundenheit und eine Erinnerung geht an sowas wie der Wannsee oder so, weißt du? Also einfach eine Erinnerung aus der Jugend. So, der Song ist ja auch nicht so krass satirisch. Also der singt ja jetzt nicht über, da erstickt links einer an dem Schrimpcocktail oder so, sondern es klingt ja nach ernster Sehnsucht. Aber es ist ein Scherz. Also es ist eindeutig ein Scherz. So, aber sie checken es halt nicht. Und was Sylt anbelebt, es ist eine wunderschöne Insel. Klar, die ist einfach schön. So, du hast diese tolle Küste, das Wasser ist ganz nett, die Häuser sind schön. Es ist insgesamt eine sehr wohlhabende Insel, ne, in unserer deutschen See. Es gibt ja da auch Unterschiede so, ne, also Rügen zum Beispiel ist, kannst du jetzt nicht neben Sylt halten direkt. Ich war einmal auf Rügen. Rügen ist schön, auch schön, aber Sylt ist halt, da stehen halt, Reinhard, da sind die teuersten Quadratmeter in Deutschland, also wirklich die teuersten, obwohl es gibt einen einzigen, habe ich letztens gelernt.
Ja, und in 50 Jahren sind sie weg wahrscheinlich.
Das ist ja das Allerklügste. Es gibt in Howacht, glaube ich, oder in Heiligenhafen, gibt es das Blaue Haus. Das sind 45 oder 50 Quadratmeter, ein blaues Holzhaus, das auf so einer Landzunge steht, ins Meer hinaus. Und das wurde letztens verkauft, man munkelt, für mehr als 3 Millionen Euro, 50 Quadratmeter. Und also völliger Irrsinn. So, dann kannst du mal einen Quadratmeterpreis ausrechnen, da packst du ja komplett an die Rübe. So, weißt du, es ist halt wirklich eine Gartenhütte. Aber es ist das Blaue Haus. Das Blaue Haus.
Ich habe gerade mal versucht, das Blaue Haus zu googeln, davon gibt's zu viele. Irgendwie.
Wenn du Heiligenhafen eingibst, dann findest du das schon. Das ist auch so eine Landmarke, man kennt das da irgendwie. Man sieht es, wenn man im Ort ist, kann man drauf gucken.
Für wie viel wurde das verkauft?
Ne? ich glaube 3, 4, 5 Millionen. Also unfassbare Summe, so für so ein Hütchen. Ja, für eine Hütte halt, ne? Also wir waren ja eigentlich bei der Lindner-Hochzeit. Ich finde, das ist so, das ist der absolute Klischee-Overkill. Weißt du, der Finanzminister, den ich ja eh für einen unerträglich eitlen Fatzke halte, mit seiner fast schon zur Unkenntlichkeit gebräunten Frau, kommt in Sylt mit dem Mercedes oder Porsche vorgefahren. Friedrich Merz landet mit seiner Privatmaschine. Es ist alles so Orte, an denen man nie sein wollte. Was ist einfach so die Gesellschaft, in der man nicht sein will. Und das muss man halt nun mal auch sagen. Ich finde es, und das hat, glaube ich, Armin Rohde gepostet, den ich oft sehr clever finde, den Schauspieler, und sehr mag, der, glaube ich, selbst auch nicht aus armem Hause kommt. Das ist, dass er nicht gratuliert, weil er es unangemessen findet, wenn ein Finanzminister, der Kürzungen für, sagen wir mal, Menschen mit, also er findet es unangemessen, dass jemand, der die Bezüge von Menschen mit wenig Einkommen kürzt, gleichzeitig pompöse Partys feiert. Da sehe ich dann auch irgendwie, ich weiß, man kann jetzt auch sagen, die Königin von England, ihr 70. Thronjubiläum, und die leben in Saus und Braus, und den der englischen Arbeiterklasse geht's auch nicht gut. Aber müssen Politiker jetzt wie Popstars heiraten? Also muss das sein? Ist das notwendig? Ist dieser mediale Aufriss dazu notwendig?
Ja,
und ich habe mich auch gefragt, wen interessiert denn das?
Ja, also juckt mich das? Dieser mediale Aufriss um diese Hochzeit liegt, glaube ich, zum einen daran, dass die FDP zumindest in den letzten Jahren in ihrem Wahlkampf, und das hat super gut funktioniert, einen Kult ist vielleicht zu viel gesagt, aber die PR der FDP lag ganz, ganz deutlich nicht auf Inhalten, sondern auf der Person Christian Lindner. Hat man ja auch an den Wahlplakaten der letzten Jahre immer gesehen. Du hast ein Schwarz-Weiß-Bild gehabt, wo Christian Lindner irgendwie entweder in die Kamera guckt oder irgendwo in die Ferne, und dazu irgendeinen Spruch, den man auf www.sprüche24.de gefunden hat. Ne? Also sowas wie, was weiß ich, mehr Reichtum für alle. Oder so. Oder wer früh aufsteht, hat mehr vom Tag oder so. Also so eine.
Mehr Uso vom Netto.
Ja, genau. Also so eine Scheiße. Und deshalb ist diese Person Christian Lindner, glaube ich, so im Fokus der Medien. Dazu kommt hier noch, dass seine Frau, die er geheiratet hat, Franka Liefeld, Journalistin ist. Beziehungsweise
klar.
Also nicht einfach nur Journalistin, sondern
eingebettet in den Medienzirkus.
Ja, und zwar, ich glaube, sogar relativ mit relativ viel, Macht ist hier das falsche Wort vielleicht, aber viel Einfluss in der Etage, wo sie unterwegs ist. Also die steht jetzt nicht als Reporterin vor der Kamera zwingend, sondern hat auch so innerhalb der Medien relativ viel Einfluss. Und dass das medial ausgeschlachtet wird, hallo, das ist, also Deutschland hatte ja seit Jahren kein Paar mehr, über das die Bunte oder diese ganze scheiß Klatschpresse berichten konnte, und jetzt haben sie eins. Die Reichen und Schönen, in Anführungszeichen. Ich gönne denen das ja. Ich weiß nur nicht, ob das in Anbetracht der Lage, dass es halt wirtschaftlich viel einer großen Bevölkerungsgruppe gerade in Deutschland schlecht geht, so schlau ist, dass so öffentlichkeitswirksam, so groß, schlau ist das falsche Wort, angemessen. Ich finde es unangemessen, das so groß, so breit zu treten. Aber muss.
Ich finde es auch unangemessen, und dieses Verquirlen von Medien und Politik ist natürlich was schon ganz lange geschieht. Jens Spahn ist ja auch mit, ich glaube, Daniel Funke zusammen, der bei Burda ein ganz hohes Tier ist, beim Burda Verlag. Und halt natürlich einen hohen medialen Einfluss hat. Und am Ende, ey, die Leute sollen heiraten, wen immer sie wollen. Von der Klofrau bis zur Journalistin, Liebe kennt keine Grenzen, das ist alles legitim. Aber ich fand alles, was mit dieser Lindner-Hochzeit zu tun hatte, fand ich unangemessen, übertrieben, schmierig und irgendwie einfach unangenehm. Also ich fand es so, aber auch das ist natürlich, also diese Leute sollen ja genauso wie alle anderen das Recht haben, ihre Hochzeit in der Art und Weise zu feiern, wie sie es sich vorstellen.
Ja, jeder,
nur wenn ich mich jetzt als Autor hingesetzt hätte und du jetzt mir gesagt, Basti, schreib mal 2 Seiten über die Lindner-Hochzeit, ohne dass sie stattfindet, also auch vielleicht ohne Unkenntnis der Braut, hätte ich genau dieses Szenario beschrieben, was wir dort gesehen haben. Sylt, Porsche, Privatjet, diese ganzen unangenehmen... Es war wirklich Klischee-Hochzeit. Und trotzdem natürlich alles Gute für das Ehepaar, aber ich finde, Ich finde eigentlich, dass man besonders als Politiker, der alle Spitzenpolitiker haben sozialen Einfluss, dass da ein gewisses Understatement und eine gewisse Bescheidenheit im Auftreten alles andere als schädlich sein kann. Sagen wir es mal vorsichtig. Die großen Staatsmänner, die wir hatten und haben teilweise natürlich auch durch wie soll man sagen, berechnend und manchmal auch durch pure, weil sie nun mal so waren, immer eigentlich eine gewisse Volksnähe und eine Bescheidenheit gepflegt. Sei es jetzt ein Helmut Schmidt oder so, der ist auch hatte auch einen Chauffeur und ist im Mercedes durch die Gegend gefahren worden als Kanzler. Aber trotzdem hat man dem immer irgendwie abgenommen, dass er versteht, was die Menschen bewegt.
Ja, oder
ob das stimmt oder nicht, kann ich überhaupt nicht mehr beurteilen. Der Mann ist auch schon jahrelang tot. Aber bei dem Christian Lindner, ich glaube nicht, dass der die geringste Vorstellung davon hat, was es heißt, wie du aufzuwachsen. Nicht böse gemeint, aber in finanziell prekären Verhältnissen zum Beispiel, in denen man nicht zweimal im Jahr in Urlaub fliegen kann.
Ob man es mag oder nicht, ob man sie mag oder nicht, Angela Merkel als Beispiel. Wie viel hast du aus ihrem Privatleben von ihrem Mann und so mitbekommen? Nix. Oder so gut wie nix.
Gar nichts, ja. Genau.
Und jetzt,
deswegen finde ich Angela Merkel, und jetzt hörst du auch nichts mehr von ihr. Und das war genau das, was jeder vorausgesagt hat. Angela Merkel wird verschwinden wie ein Geist, der nie da war. Und das finde ich sehr charmant. Also es wird eine Biografie erscheinen in den nächsten Jahren, das garantiere ich dir. Und sie wird dann auch im Rahmen der Biografie nochmal 2-3 Interviews geben und das war's. Und siehst ja, perfektes Beispiel, guck dir Gerhard Schröder an, der in der roten 600-Euro-Weste mit seiner 39. Ehefrau irgendwie die Hagebutten auf seiner Dachterrasse schneidet und so peinliche TikTok-Videos macht, wo er und dann nochmal zu Putin fährt, um einen kurzen Krieg zu klären, was dann auch nicht so richtig gut geklappt hat. Und dann schau dir mal, mit was für einer Grandezza Angela Merkel ihr Erbe verwaltet. So. Und ich bin kein CDU-Wähler, nie gewesen. Angie hat sicherlich auch Fehler gehabt und gemacht und das ist alles in Ordnung. Trotzdem finde ich die Integrität, die diese Frau vermittelt hat, was ich an Merkel immer charmantesten fand im Verhältnis zu vielen, vielen anderen Politikern, wenn ich mir jetzt hier unseren ehemaligen Verkehrsminister anschaue etc., war, dass man Merkel komplett abgenommen hat, die ist nicht bestechlich durch Geld oder durch irgendwelche Verträge mit, die wird nicht bei Gazprom anheuern nächstes Jahr, die wird nicht mit russischen Oligarchen in den Urlaub fahren. Mhm. Die fährt schön nach Ischia zum Wandern, trägt ihre 27 Euro Sandaletten von Aldi und läuft dann mit Hans-Joachim Sauer, der vorher irgendwie noch irgendwelche Kopfrechenaufgaben gelöst hat, läuft sie dann durch ischianische Berge. So, fertig. Und das finde ich sehr viel sympathischer als die Variante, die uns jetzt beispielsweise einen Gerhard Schröder vorlebt, der jetzt gerade, wo gerade diskutiert wird, ob er aus der Partei ausgeschlossen werden soll.
Das, also ich finde es krass, immer wieder, wie aufwendig wohl solche Parteiausschlussverfahren sind. Ne? Also wenn irgendjemand nicht für die Werte der Sozialdemokratie steht, ne, also einer sozialdemokratischen Marktwirtschaft zum Beispiel, dann ist es Gerhard Schröder. Ne? Also das nicht automatisch ausgeschlossen wird, das finde ich teilweise wirklich krass.
Ja, Reini, aber guck mal, er ist halt der ehemalige Kanzler.
Ja,
also,
trotzdem.
Das ist ja schon, ja, aber er bekleidet schon, und er hat ein Amt bekleidet, das ein extrem, das höchste Amt im Land. Und so jemanden aus der Partei, zu der ja ein also er ist ja einer der Bausteine der Sozialdemokratie der letzten 50 Jahre, den auszuschließen, ist nicht wie irgendeinen hunzligen Vollidioten aus der Parteizentrale in Solingen auszuschließen, der den Hitlergruß besoffen gezeigt hat. Das ist einfacher. Aber jemanden wie einen ehemaligen Kanzler aus der Partei werfen, ist ja, ich will es nicht sagen, aber ich glaube, es ist noch nie passiert.
Ja, ich fände es auch wichtig, hier halt als Partei dann Haltung zu zeigen und für die Werte einzustehen. Das ist so, als ob man sagen
würde. Ich lache mich tot.
Das ist so, als ob man sagen würde, ja, Ratzinger kann sich an nichts mehr erinnern, aber er war mal Papst. Das wird schon alles richtig gewesen sein damals in Köln.
Aber hast du nicht hast du das Gefühl, dass jetzt nicht einfach abgewartet wird, bis Ratze den Arsch zusammenknallt?
Ja, natürlich.
Also ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren. Ja,
natürlich, richtig. Da wird halt auch nichts mehr passieren. Aber trotzdem muss man das doch nicht gutheißen.
Ja, aber das ist ja genau das, also deswegen ist das Beispiel, nein, natürlich muss es nicht gutheißen, aber also insgesamt ist ja dieses Gremien bilden, um Sachen zu besprechen, ist immer so, wo du so immer denkst, wo haben sie jetzt auch ein 30-köpfiges Gremium gebildet, um zu überprüfen, ob das richtig gelaufen ist oder nicht.
Eine Stunde später.
Kurzer Cut. Zack. So passiert es manchmal im Leben. Einfach ein kurzer Cut. Wir wissen ehrlich gesagt nicht mehr, worüber wir gerade geredet haben. Ich glaube, es ging um Angela Merkel. Aber ich musste kurz unterbrechen, weil mein Vater eine wichtige Frage im Haushalt hatte. Und da wir seit neuestem über WhatsApp...
Du musstest eigentlich nur einen riesigen Haufen irgendwo hinsetzen, oder?
Ich war kacken, ja, so ist es halt. Das Leben ist manchmal so. Normalerweise nehme ich ja immer beim Kacken auf, aber jetzt, ach, weißt du, ich wollte diese Geräusche den Leuten nicht zumuten. Reini, wir schließen das Thema ungedankbare Politiker jetzt auch mal ab.
Da fällt mir ein dazu, wollte ich noch was sagen. Dieser Schick, den du erwähnt hast, ne, dass Leute so gegelte Haare im Anzug und was weiß ich nicht was, das ist für mich die Spitzenform von so Lackaffen. Und ich bin da also wahrscheinlich zu empfindlich an der Stelle. Ich finde es ja schon, also ich möchte ja schon zum Beispiel während meines Jobs nicht irgendwie eine Kleidungsvorschrift haben. Ich finde das albern, wenn mein Chef mir vorschreibt, du ziehst ein Hemd und einen Anzug an oder so. Was ich habe mich mit meiner Frau darüber die letzten Tage auch mal kurz unterhalten. Es gibt ja die Variante, dass Leute sich irgendwie schick machen, um wegzugehen oder so, ne? Und schick anziehen. Dieses Konzept
schick anziehen. Das machen viele Menschen, Rainer.
Ich verstehe
sehr viele
das.
Menschen. Das kennt
ich mag das nicht. Ich finde das super ätzend. Ich finde also super ätzend ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich fühle mich da drin maximal unwohl. So Business Casual ist für mich der Inbegriff
ich finde eigentlich. Ja, Reini, das bist aber auch du, ne?
Ja, es also, tut mir leid, weißt du? Aber ich kann so.
Du hast einen Job gekündigt, weil du einen Anzug anziehen solltest.
Ja, auch. Aber das war eher so die Gesamtsituation. Ich habe halt gemerkt, dass da nichts für mich ist. Dieses Business Casual, Smart Casual, dieses Casual aufs Maul. Wenn ich schon ein Hemd und ein Jackett anziehe, ne, dann kann ich auch noch die Hose dazu anziehen und einen Anzug tragen. Da muss ich nicht mit einer Jeanshose und Turnschuhen rumgehen. Also immer wenn ich jemanden sehe, der so Business Casual angezogen ist, ne, oder wenn ich, also ich würde mir schmutzig vorkommen, wenn ich so angezogen wäre, weil ich das Gefühl habe, ich müsste irgendjemanden von meinem neuen Pyramidensystem, ich meine Business Marketing, also hier Network Marketing erzählen. Weißt du, also ich weiß, dass das für mich, also meine Sicht darauf ist eine komplett verzerrte Realität. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Business Casual ist vollkommen okay
das
und
ist
so.
Aber deine Realität, und die ist ja auch legitim, jeder Mensch hat ja seine eigene und was er gut findet und nicht gut findet. Du bist halt kein formeller, seriöser Typ. Also von deinem
optischen
Auftreten.
Bitte, ich bin maximal
Auftreten.
Seriös.
Ja, genau, Mister, ich spiele die Familie immer scharf. Heute wird das Arschloch gedehnt vom Anfang unseres Podcasts sein. Du bist maximal seriös. Nein, du weißt, was ich meine. Du bist niemand, der damit was anfangen kann. Ich muss zugeben, dieses übertriebene Schickmachen von Leuten ist mir auch fremd. Auf der anderen Seite, ich erinnere mich dran, wie ich mal einen richtig gut sitzenden Anzug zu irgendeiner Sache trug.
Ja.
Kann ich nicht behaupten, dass ich mich darin super unwohl gefühlt habe. Und ich überlege mir auch jetzt mal einen schneidern zu lassen für meine Größe und der genau richtig passt. Dieses sich für irgendeinen Anlass in irgendeine Art von Schale zu schmeißen, kann auch was Nettes haben.
Ich
bin halt sonst nur sehr wahllos, was meine Kleidung anbelangt. Das ist mir einfach dann egal, so im Alltag, weißt du?
Also das kann ich ja nachvollziehen, ne? Also sich so schick zu machen, einen Anzug zu tragen, also so einen kompletten Anzug für eine Hochzeit von Freunden, für die eigene Hochzeit oder was auch immer, kann ich super gut nachvollziehen. Dafür habe ich mich auch mal gut angezogen gefühlt, ne? So, weiß nicht, Hochzeit, Anzug, top. Ne, oder irgendwie, was weiß ich, Beerdigung, Anzug, gut angezogen, super. Beerdigung fühlt man sich wahrscheinlich nicht so super, aber da fühlt man sich zumindest gut gekleidet und ordentlich und so. Was ich nicht nachvollziehen kann.
Hey, wenn die gesamte Familie schon beim Flugzeugunglück umgekommen ist und man gerade mal so richtig viel Asche unter die Erde bringen muss, dann ist man wenigstens gut angezogen. Reinhard Remford.
Ja, also das, wie gesagt, in solchen Situationen, also bei so bestimmten Anlässen, sich ordentlich anzuziehen im Sinne von einen Anzug zu tragen, ist ja so ein bisschen wie so eine Uniform für den Anlass dann, das kann ich verstehen. Aber irgendwie so in meinem Alltag mit Jeanshose, einem Hemd und gelegentlich einem Jackett rumzulaufen, da will ich mir vorkommen wie ein Clown. Das finde ich einfach albern. Und zum Thema gut geschnittener Anzug und so, ne, sich einen Anzug schneidern zu lassen, ich kann Thailand sehr empfehlen.
Ja, stimmt, da hast du dir deinen Hochzeitsanzug, in dem du wirklich wahnsinnig adrett aussahst, hast du dir schneidern lassen.
Der hatte ein Lego-Muster auf der Innenseite.
Der hatte ein Lego-Mod. Das war das eine Wichtige. Weißt du, du sahst du immer noch aus wie ein Schwein in Alufolie eingerollt, aber es hatte ein Lego-Mod. Nein, du sahst in deiner Hochzeit sahst du exzellent aus. Das hat dir sehr gut gestanden. Ja. Würdest du da noch reinpassen in diesen Anzug?
Aktuell nicht, nein, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Müsste ich mal gucken. Ich weiß es nicht genau. Kann sein. Ich bin seitdem halt gewachsen, ne? In die Breite vor allem. Ja,
genau, du bist ein kleines bisschen gewachsen.
Ja, ich bin ein bisschen fetter geworden seitdem. Ich müsste mal wieder ein bisschen Sport machen. Aber maßgeschneiderter Anzug kann ich nachvollziehen, ist eine gute Sache. Ist auch eine ganz andere Sache als so ein Ding von der Stange oder so. Ich finde es in Thailand ganz lustig oder vielleicht auch komisch eher, dass um so Maßanzüge und so dort eine komplette Industrie gewachsen ist. Also je nachdem, in welcher Stadt du dort bist, gehst du in so Stadtviertel, wo ein Schneider neben dem anderen ist. Also da gibt es nichts anderes außer Schneider.
Und wie unterscheidet man deren Qualität? Von außen gar nicht, ne?
Genau, von außen gar nicht. Internet und Rezensionen, man liest so ein bisschen.
Eigentlich ist es doch krass, dass wir, Reini, das habe ich gerade auch wieder bei einer Arztsuche und so gesagt, besonders bei Ärzten finde ich das zum Beispiel super wichtig, dass wir in Zeiten leben, in denen wir immer das Feedback anderer bei unseren Entscheidungen mit berücksichtigen können. Das war ja früher unvorstellbar. Also außer ein Nachbar hat dir gesagt, ja, der Arzt beispielsweise, der ist besonders gut, geh da mal hin. Ne, sowas. Ja. Aber grundsätzlich hattest du früher, also in ancient times, also vor langer, langer Zeit, überhaupt gar keine Möglichkeit, die Qualität von irgendwas zu beurteilen. Außer du hast es ausprobiert.
War denn da die Auswahl auch schon so groß? Also ja, bei Ärzten und so schon. Ich dachte jetzt eher bei Produkten im Internet. Wobei man so Bewertungen ja auch, also ist ja eigentlich Bullshit, ne? Also jeder von uns guckt bei Amazon oder sonst wo nach dem Produkt mit den meisten 5-Sterne-Bewertungen, liest dann die negativen Bewertungen. Und zwar nur die, um zu gucken, ob da jemand was zu meckern hat. Und entscheidet sich dann, was er kauft und nimmt am Ende dann doch meistens das mit den meisten guten Bewertungen oder so. Apropos Bewertung, bewertet doch gerne mal diesen Podcast mit 5 Sternen. Nee, ich weiß nicht, wie wir das früher gemacht haben. Ich weiß es wirklich nicht. Weil
ja, gar nicht. Wir haben einfach gekauft. Also wir haben einfach gekauft, gegangen. Also besonders bei Ärzten zum Beispiel. Ja, was für eine Wahl hattest du denn? Also du konntest nicht beurteilen, ob der Arzt schlecht oder gut ist.
Ich glaube, man ist auch einfach
und gucken.
Man ist auch einfach zu dem Arzt gegangen, wo die Eltern schon hingegangen sind, oder?
Also so, ja, jetzt so bei Hausarzt und so auf jeden Fall. Mein Gott, als Kind hat man natürlich auch jetzt nicht, ist ja auch nicht oft Thema zu sagen, ich gehe jetzt zu einem Spezialisten oder so. Ne? Also das kommt ja, deine Eltern suchen deinen Kinderarzt aus, da gehst du dann halt hin. So, ne?
Ja, ja, stimmt.
Aber ich finde, was ich grundsätzlich meine damit, ist ja, dass du heute, also ich fand das zum Beispiel jetzt, als ich nach Ärzten geschaut habe, fand ich das extrem angenehm, dass ich eine Wahl haben konnte so und auch, sagen wir mal, auf das Wissen der anderen zurückgreifen konnte. Das fand ich wahnsinnig angenehm.
Aber auch da ist es schwierig, also weil manche Ärzte haben halt, also gerade die ältere Generation hat immer noch nicht verstanden, dass eine gute Präsenz im Internet für die Praxis eventuell wichtig ist. Also zumindest, wenn man sich in einer Konkurrenzsituation befindet und nicht der einzige Arzt im Umkreis von 50 Kilometern ist oder die einzige Ärztin. Und auch da helfen einem ja die Bewertungen nicht immer weiter oder die Internetpräsenz. Wir haben auch, beziehungsweise meine liebe Frau hat in Österreich, wo sie gerade ist, nach Ärzten in der Umgebung geguckt, weil sie halt auch mal nach dem Hausarzt gucken wollte und hat als Kriterium angelegt, ich suche einen, der auf seiner Homepage nicht Bachblüten gegen Krebs anbietet oder so.
Das kann man als Kriterium anlegen? Nein.
Nein, aber das kann man für sich selbst als Kriterium. Man klickt sich halt durch Google Maps oder so, durch alle Ärzte im Umkreis und guckt sich deren Homepage an und guckt, ob die Bachblüten oder sonst was gegen Krebs anbieten. Also alles, was irgendwie Schwurbel ist. Und sag mal so, in Österreich wird die Liste sehr schnell sehr, sehr kurz.
Ist es so? Sind die Österreicher so Homöopathie versessen?
Ja, nee, Homöopathie, das ist alles ja Misteltherapie und da ist alles dabei.
Misteltherapie.
Also das ist hier wirklich nochmal eine Stufe härter als in Deutschland. Aber selbst dann kannst du dir halt nicht sicher sein. Ne? Ich hatte die Geschichte, glaube ich, mal erzählt, dass wir in Neustadt, als wir da gewohnt haben, halt auch zu einem Arzt wollten, der möglichst keine Schwurbeleien anbietet. Und da waren wir dann, also meine liebe Frau war alleine bei der Ärztin drin, Ja, weil ich habe sie nur mithin begleitet, weil es ihr nicht so gut ging und habe dann im Wartezimmer auf sie gewartet. Und dann kam sie raus und hat mir dann draußen im Auto erzählt, dass ihr die Ärztin Homöopathie angeboten hat. Und als meine Frau dann sagte, nee, danke.
Du wärst mit so einem Kreuz in das Zimmer reingelaufen
nee,
von dir.
Meine liebe Frau meinte dann so, nee, danke, ich hätte gerne irgendwas, wo wirklich ein Wirkstoff drin ist, also irgendwas, ne, was nicht nur einen Placebo-Effekt hat. Ne? Und darauf meinte die Ärztin, Nein, Homöopathie, das funktioniert durch die Quantenmechanik.
Ah ja, das hast du schon mal erzählt, genau. Sehr unangenehm.
Ja, ja, sehr unangenehm, genau. Und sowas
wenn man
du
draußen
halt nicht,
im Auto einen Physiker sitzen hat, ist das, glaube ich, unangenehm.
Ja, vor allem, also mal ganz ehrlich, du willst doch nicht zu einem Arzt, der dir irgendwie Hokuspokus verkauft, oder? Also egal, welche
da
Form
da wäre bei mir
jetzt.
Auch gleich vorbei, so. Das ist, obwohl auf der anderen Seite, ich habe dir ja mal erzählt, dass für unseren Hund auch mal, dass die Ärztin, die ich sehr schätze, die einen sehr guten Job macht und die sich immer super um Otto gekümmert hat, dann halt sagte, okay, ich würde Ihnen hier das noch mitgeben, das sind Globuli für den Otto, für, ich weiß nicht mehr genau, was es war.
Ja.
Ich glaube, er hatte so trockene Haut an der Nase oder so, ne? Und ich habe da auch erst, aber ich habe der Frau ja auch vertraut, weil sie bisher einen super Job gemacht hat und wollte dann auch keinen Streit anfangen und habe dann halt für 8 Euro diese Globuli mitgenommen und hat so Otto mal ins Futter geschmissen.
Ja.
Ne, weißt du, das ist.
Also, das ist ja nicht direkt ein Ausschlusskriterium für einen Arzt. Man kann einen Arzt oder eine Ärztin darauf ansprechen und sagen: So, nee, danke, ich hätte gerne was Evidenzbasiertes oder denken Sie nochmal drüber nach, so in etwa. Aber das würde für mich gegenüber einem Arzt oder einer Ärztin das Vertrauensverhältnis massiv beeinträchtigen, weil ich möchte halt von einem Arzt und einer Ärztin dem Handwerk entsprechen, also nee, Handwerk ist das falsche Wort, also der Ausbildung entsprechend bitte eine ordentliche Behandlung. Ne? Also ich hole mir ja auch keinen Maler oder wo wir jetzt beim Handwerk sind, ich hole mir auch keinen Maler, der mir irgendwie die Zimmer streicht und in einem Zimmer davon ist er nur einmal im Kreis getanzt und hat gesagt so, ja, die Farbe kommt in 5 Jahren raus oder so. Ja, also, oder sie müssen nur stark genug dran glauben, dann wird das Zimmer rosa oder sowas. Ne? Also das willst du ja auch nicht haben.
Aber es ist doch erstaunlich, dass sich diese Sachen trotzdem über so viele Jahrzehnte halten.
Ja, ist
also
es. Also, da ist halt auch eine, also gerade bei der, also da haben wir schon häufiger darüber geredet, aber gerade bei der Homöopathie ist dahinter halt auch eine riesige Lobby. Da steckt Geld ohne Ende hinter. Das ist ja auch das Geile, dass viele von diesen Homöopathie-Befürwortern und Gläubigen dann immer so gegen die Pharmaindustrie wettern, die sich ja nur bereichern will und so. Weißt du, womit die richtig Geld macht, die Pharmaindustrie? Mit Globuli.
Ja, klar, ne, weil kein, also es muss nichts produziert
halt
werden.
Enorm, ne?
Ja, es wird wenig synthetisiert, da wird irgendwie unendlich verdünnt und ja, kostet halt nichts. Ne?
Also die Gewinnspanne ist besser als bei Koks.
Und es ist frei verkäuflich, du musst dich nicht an einen seltsam wirkenden Mann mit schlechten Zähnen am Kotti wenden, sondern du kannst einfach in die Apotheke gehen und sagen, verkaufen Sie mir mal Bullshit.
Ja, so richtig frei verkäuflich ist es ja leider nicht, weil wie du schon sagtest, du musst in die Apotheke gehen, ne? Also zumindest in Deutschland. In anderen Ländern kannst du auch einfach in den Supermarkt gehen, aber... Naja, anderes
ja gut,
Thema.
Aber ich finde, findest du das Apothekenerlebnis auch immer verunsichernd?
Ich war lange nicht mehr in der Apotheke. Also,
ich war ständig in Apotheken
echt?
In letzter Zeit. Und
warum?
Ich finde es immer wieder, also es gibt ganz selten mal, dass du eine Apothekerin oder einen Apotheker oder Apothekerinnen hast, wo du das Gefühl hast, gut, ne? Also gut.
Ja.
Also du fühlst dich gut beraten. Da hat jemand Ahnung. Genau, du fühlst dich gut beraten, da hat jemand Ahnung, da hat jemand Interesse am Thema ist jetzt irgendwie komisch, aber da hat jemand
den Interesse
kann
am
mir
Thema
jemand was sagen zu dem Ja, ist ja gut, aber also du sollst, wenn du diesen Job und Pharmazie studiert hast, solltest du dich jetzt fürs Thema interessieren.
Ja.
Aber ich meine damit, du hast das Gefühl, du sagst der Person und jetzt nicht der Klassiker, ja, Paracetamol oder Ibuprofen, sondern du sagst, ich brauche das und das Medikament. Und dann sagt die Person dir aus dem Kopf, ja, wir haben das nicht im Angebot, aber, oder wir haben aber diesen Wirkstoff, der wirkt so und so und passen Sie bitte da und da auf. Oder wenn du eine Frage hast, die beantwortet werden kann.
Ja.
Ich habe es aber in letzter Zeit auch immer wieder in Apotheken erlebt, dass ich einfach in so ein aschfahles Gesicht schaute, was dann so hektisch auf dem Computer rumtippte, dann hinter die Kulissen ging, sagte, haben wir nicht da, kann ich bestellen. Das ist der Klassikersatz.
Ja.
Haben wir nicht die da kann ich bestellen. Ich kann auch verstehen, dass sie nicht alle 1,8 Millionen Medikamente auf der Welt zur Verfügung haben können. Und sie kriegen es ja dann meistens auch schnell geliefert. Aber ich finde so grundsätzlich das Apothekenerlebnis, da kann man noch was machen. Das ist irgendwie, du hast diese Quengelware immer vorne liegen, diese Salmiak-Pastillen und ich frage mich immer, für wen wird das da hingelegt? Emeukal-Bonbons, die ich immer noch lecker finde. Mm. Ne, diese Kinder-Emeukal.
Ja, die kann man gut in Alkohol auflösen und daraus dann Schnäpschen machen. Ja,
weiter. Rani, das ist der Part an dir, den ich wirklich schätze, dass du einfach immer alles zu was Positivem umbauen kannst. Die Kinderhalsbonbons kann man super in Schnaps auflösen, das ist richtig. Dafür sind die toll. Nein, aber also das finde ich zum Beispiel. Und dann hast du oft dieses, dass man das Gefühl hat, dass man einfach in irgendeinem Laden ist, dass man dafür kein Studium braucht oder eine abgeschlossene Ausbildung. Also dass die Person, die dir gegenüber ist, relativ wenig Ahnung hat. Also wo ich immer denke so, pff, Mann ey. Dann gibt es auf einmal in Köln gibt es jetzt diese Billo-Apotheken, die so Doc Morris-mäßig funktionieren, wo du so eine riesige Videowand hast.
Ah echt?
Wo dann steht, dass Womex das Kotzmittel gerade reduziert ist und so.
Ah echt? So, sowas gibt es? Ich auch. Ich dachte, also ich verstehe den Erfolg der Versandapotheken ohne Problem. Also verstehe ich aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil es bequem ist. Halt Sachen einfach online bestellen ist halt bequemer. Und manche Leute ist es, glaube ich, auch peinlich, manche Medikamente in der Apotheke zu kaufen und die dann lieber online bestellen. Was weiß ich, die Antipilzcreme, die Hämorrhoidensalbe oder was weiß ich nicht was. Ne? Aber diese Beratung und dieses Fachgespräch sollte in einer Apotheke halt Teil der Dienstleistung sein. Und die ist auch wichtig, also die finde ich enorm wichtig. Jetzt nicht, wie du gerade sagtest, dieses wissen Sie, wie Sie das nehmen müssten, morgens eine, abends eine, mittags eine, so in etwa, sondern wirklich eine Apothekerin, die darauf achtet, dass du, weiß nicht, den richtigen Wirkstoff hast, dass du irgendwie dann wirklich weißt, wie man die nehmen soll, dass du zum Beispiel irgendwie das nicht mit O-Saft runterspülst oder so, also dich auf sowas hinweist.
Mm, O-Saft, lecker, lecker.
Oder irgendwelche anderen Medikamente, mit denen das wechselwirkt und so. Also ich glaube, Apotheker ist eigentlich ein super interessanter Job, auch ein super anspruchsvoller Job, sowohl auf der naturwissenschaftlichen Ebene, wo du selber irgendwie noch Sachen zusammenrührst und so, als auch auf der BWL-Ebene, wenn du dich mit den ganzen Krankenkassen, Ärzten und sonst was auseinandersetzen musst. Ich glaube, es ist ein massiv unterschätzter Job in vielerlei Hinsicht.
Wenn er gut gemacht wird.
Genau, wenn er gut gemacht wird, das ist der Punkt. Also ich fürchte auch, dass der ein oder andere Apotheker tatsächlich mehr zu so einem Verkäufer geworden ist, vielleicht über die Jahre, und dieser beratende Aspekt immer weiter in den Hintergrund rückt, weil die Leute eh alles sich im Internet schon angelesen haben, ne? Oder irgendwas besser wissen oder was weiß ich nicht was. Oder wie in jedem Job, es gibt auch einfach Leute, die ihren Job nicht gut machen. Ne? Gibt es halt auch bei Apothekern. Ich habe das in Methodisch Inkorrekt letztens schon erwähnt und möchte dir das an dieser Stelle auch nochmal ans Herz legen. Vielleicht kaufe ich dir das auch einfach und schicke dir das, so übergriffig wie ich bin. Die Wahrheit über unsere Medikamente. Ein wundervolles Buch von einem Apotheker, der aus seinem Apothekenalltag erzählt. Und das ist wirklich, also es ist unterhaltsam geschrieben, es ist sehr informativ. Also ich habe eine Menge dabei gelernt, ich habe das mit meiner Frau zusammen gelesen. Da erklärt der so Mechanismen, was irgendwie, also was Krankenkassen angeht, warum du nicht immer das Medikament genau bekommst mit dem Namen, das halt auf deinem Rezept steht. Ne, oder er berät halt, also das Buch ist so aufgebaut, dass er immer einzelne, also in jedem Kapitel irgendwie ein anderer Kunde in die Apotheke kommt und er anhand dessen irgendwas erklärt.
Wie heißt es?
Die Wahrheit über unsere Medikamente, das ist von dem Autor Der Apotheker, der nur unter einem Synonym schreibt, dem könnt ihr auch bei Twitter folgen, Der Apotheker. Das ist tatsächlich ein Apotheker, der halt aus seinem Alltag berichtet, auch auf Twitter, und der schreibt nur unter dem Synonym, weil er schon mehr als eine Drohung bekommen hat von irgendwelchen fanatischen Leuten, die ihm unbedingt beibiegen wollen, dass zum Beispiel Homöopathie doch funktioniert.
Finde ich, das klingt extrem interessant.
Ist super interessant. Also das Buch heißt, wie gesagt, Die Wahrheit über unsere Medikamente, wann sie helfen, wann sie schaden und wann sie Geldverschwendung sind. Von,
oh, das ist echt, das klingt gut.
Also von einem Apotheker tatsächlich auch geschrieben, finde ich sehr empfehlenswert.
Bevor wir uns verabschieden, hast du den Skandal damals in Bottrop 2016 in der alten Apotheke mitbekommen, was da passiert ist?
Was war da?
2016 hat ein Apotheker aus Bottrop, Herr Stadtmann, ich darf den Namen so nennen, weil ich diesen Menschen aus tiefster Seele verachte, der eine Apotheke dort führte, die alte Apotheke, hat er Zytostatika, die sehr teuer sind im Einkauf für Apotheken, also er hat Medikamente gemischt als Apotheker und hat keinen oder sehr wenig Wirkstoff in die Medikamente gegeben, um Geld zu sparen. Ist dann mittlerweile wegen, glaube ich, 65.000-fachen Medikamentenbetrugs verurteilt worden zu 12 Jahren. Und da unsere beiden Mütter an Krebs verstorben sind, was wir ja auch sagen können, denke ich, ist okay für dich.
Ja, haben wir Schmerz einmal erwähnt.
Ja, haben wir schon drüber gesprochen. Meine Mutter war zu dieser Zeit gerade krebskrank und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, als Angehöriger würde ich den, glaube ich, mit dem Auto überfahren.
Ja.
Also der Gedanke, dieser Typ hat sich eine Riesenvilla gebaut mit Wasserrutsche in den Pool und so draußen. Also unfassbar mit dem Geld, was er so gesehen abgecashed hat. Und irgendwann haben die Mitarbeiter vermutet, irgendwas stimmt nicht, weil die Abrechnungen alle irgendwie nicht mehr hinkamen und so. Und weil halt auch vermehrt Patienten verstarben, die behandelt wurden. Und also ich bin immer wieder über die Schlechtigkeit der Menschen überrascht, also was Menschen in der Lage sind, an Dissonanz auszuhalten. Aber das ist wirklich eine der verachtenswertesten Dinge, die ich je gehört habe. Krebskranke, also Menschen, von denen man weiß, dass sie eh in einer absoluten Ausnahmesituation sind, um ihr Leben kämpfen, zu bescheißen, um die Mittel, die vielleicht ihr Leben retten können, um sich selber daran zu bereichern. Also bei sowas bin ich mir manchmal nicht mehr sicher, ob da ein klassischer Gefängnisaufenthalt reicht oder ob einfach jeder der Krebskranken den einmal an den Pillemann schnipsen darf in Zukunft oder so. Also ich finde wirklich, ich will jetzt keine Gewaltfantasien fördern, aber weißt du, du weißt, was ich meine. Also das ist so verachtenswert, dass mir wirklich, als ich das gelesen habe, ich habe gedacht, es kann einfach überhaupt nicht wahr sein, dass sowas passiert.
Also ich find's auch immer hart, wenn man sich, also wenn sich Leute illegal bereichern, ist das ja eh immer ein Problem, aber wenn es dann auf direkte Kosten von Kranken oder schwachen Leuten geht, die sich halt nicht wehren können, in keinster Weise, keine Lobby haben oder sonst was, dann finde ich es noch verachtenswerter. Also ich habe mit Nikolas ja auch ganz, ganz viel über diese ganzen Schwurbler, Pseudomediziner und so geredet, die auch halt bei Krebserkrankungen irgendwelche nicht wirksamen Chakra-Therapien oder so anbieten. Wir haben uns an der Stelle häufig gefragt, das frage ich mich bei vielen immer noch, das kann doch nicht sein, dass sie an diesen Wahnsinn selber glauben. Die müssen doch einfach so verdorben sein innerlich, dass sie diesen sterbenskranken Menschen dann wirklich noch das letzte Geld aus der Tasche ziehen. Das finde ich widerlich. Also es gab ja auch im Uniklinikum Essen war es tatsächlich, glaube ich sogar, gab es, ich meine auch in den 90ern einen Skandal über einen Arzt, der Organe quasi verkauft hat, in Anführungszeichen.
Unglaublich.
Also mit ausreichend Geld bist dann halt in der Transplantationsliste weiter oben gelandet und so. Ne? Also da finde ich auch, dass bei den Menschen, ne, die dürfen diesen Job nie wieder ausführen, in keinster Form, also nicht mal mehr irgendwie die Kloschüsseln irgendwo leeren auf einer Krankenstation. Berufsverbot und die sollen bitte tatsächlich, weiß nicht, Gefängnis mindestens.
Ja,
ich finde die Idee mit dem Pillemann-Schnipsen ganz gut.
Ich finde sowas, ich habe mich mit viel Schlechtem in meinem Leben auseinandersetzen müssen, durch den Job im Knast zum Beispiel. Sowas ist mir trotzdem nicht untergekommen und ich finde es, das ist ja was zum Beispiel der Apotheker in Bottrop gemacht hat, über Umwege ist es Mord, nichts anderes. Ne? Es ist kein Betrug, das ist kein klassisches, ich bescheiß Leute um ihr Geld, sondern es ist Mord, weil er hingeht und Menschen Medikamente vorenthält zur eigenen Bereicherung, die ihr Leben retten können und damit ihr Leben künstlich verkürzt oder verhindert, dass sie weiterleben können.
Mhm.
Und dass, wie du gerade auch sagtest, in Bezug beispielsweise jetzt bei dem, was angepriesen wird, oder auch die Fernsehprediger, es gibt ja in den USA diesen Kenneth Copeland, den könnt ihr mal googeln, da wird euch schlecht. Das ist so ein 80-Jähriger mit Teufelsaugen, der irgendwie in 30 Millionen Euro Privatjet fliegt und also die Leute auffordert, an ihn zu spenden im Sinne Gottes. Mhm. Und du denkst, das kann, also wie, was zum Teufel muss mit, also wie groß muss die Dissonanz sein, die du aushalten kannst zwischen deinem Moralverständnis, das ja jeder Mensch irgendwo am Ende auch hat, also bis auf Psychopathen, und deiner und dem, was du tust. Also wie krass muss das sein, was du aushältst?
Ja.
Ich kann es nicht verstehen, muss ich wirklich sagen. Das ist mir.
Dieses Menschen ab, also Menschen über den Tisch ziehen, ne? Also Menschen betrügen. Ich verstehe nicht, wie man das, also wie kann man das mit sich selbst vereinbaren? Wie kann man noch nachts schlafen oder so? Wie kriegt man das hin, nicht dauernd davon verfolgt zu sein? Also wir haben ja ganz am Anfang gesagt, ne, diese gelackten Network-Marketing-Schneeballsystem-Verkäufer, die wissen doch alle auch genau, dass sie die Leute dort über den Tisch ziehen. Wie können die noch schlafen? Wie kann man sowas tun? Ich kann das nicht nachvollziehen, gar nicht. Also ich bin also in manchen Sachen vielleicht auch zu ehrlich. Ich habe, also nein, in der Hinsicht nicht. Auch diese ganzen religiösen Fanatiker, die irgendwie Leute halt auffordern, spendet für mich oder sonst was, kann ich auch nicht nachvollziehen. Diese ganzen Querdenker, die sagen, hier gegen den Staat und sich dann mit dem Geld absetzen, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also überhaupt einfach Menschen so sehr zu betrügen, ich könnte damit nicht leben. Also mir fällt es schon schwer gerade, den Bulli, den wir von unserer Rallye gekauft haben, den wieder zu verkaufen. Weil ich könnte den wahrscheinlich für mehr verkaufen, als ich selber dafür bezahlt habe, weil wir den zu einem günstigen Tarif bekommen haben und der zu einem, also dafür echt in einem super Zustand ist, ne? Ich könnte den wahrscheinlich bei mobile.de irgendwie für 14.000, 15.000 reinstellen und würde dann noch 12.000, 13.000 dafür bekommen. Das ist aber nicht so viel, wie wir bezahlt haben. Und ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dafür mehr Geld zu bekommen, als ich selber dafür bezahlt habe.
Ja, aber das finde ich jetzt in Anführungszeichen fast schon übertrieben.
Ich finde das an der Stelle unredlich, weil gerade beim Autoverkauf, ne? Also ich krieg's nicht, also ich schaffe es nicht und will es nicht, jemandem Wildfremden zu sagen, so, ja, der Wagen ist top in Schuss, also da ist gar nichts, nee, ist gar nichts dran. Die Lampe da, nee, die leuchtet immer. Das ist, der wurde gerade alles frisch gemacht, der ist wie aus dem Werk.
Ich hab dir doch von meinem Autoverkauf erzählt, von meinem letzten Auto, oder? Wo ich auch das erste oder eins der wenigen Male in meinem Leben, sagen wir mal, in eine Situation gekommen bin, wo wir auch dachten, okay, da verarschen wir mal den Verarscher. Okay. Kennst du es nicht mehr? Ich hatte einen alten Skoda Octavia, den ich reingesetzt habe. Dann kam, ne, einer von diesen klassischen Typen, die hier die, wie heißt das, diese Kärtchen ans Auto machen und so.
Auf die habe ich auch so keinen Bock, ne?
Ja. Aber warte, ne, der kam dann, Diskussion hier, ne, bla bla bla, ne, wir gucken uns das an. Und dann war mir am Tag vorher, also mir war aufgefallen, der ganze Unterboden von der Karre war verschimmelt und so, ne? Also da war was drunter geraten unter den Vordersitz und so. Und er hatte einen Vertrag mitgebracht, er hatte mir den vorher per PDF geschickt und da stand auch diese Klausel drin, dass vom Vertrag nicht zurückgetreten werden kann, ne?
Ja.
Also im Sinne von gekauft wie gesehen. Und dann brachte er einen mit zu dem Termin und da war aber nicht mehr gekauft wie gesehen. Da hatte jemand aus Versehen bei der Kopie das abgedeckt, als das kopiert wurde, ne?
Was?
Und dann sagte meine Frau direkt, ja, aber da fehlt ja der Absatz. Und so, keine Ahnung, wie kann das sein? Nee, das kann ja nicht sein. Und wir so, ja, aber wir machen keinen Vertrag, wenn da, ne, also wenn du ihn uns morgen zurückbringen kannst, weil das ist hier ein Gebrauchtkauf. Ja, nee, da muss mein Kollege bla bla, ne? Genau. Und das war so unglaubwürdig und so eindeutig, dass der uns verarschen wollte, dass wir ihm die ganzen Fehler, die ich eigentlich erwähnen wollte an diesem Wagen, also ich hätte ganz ehrlich gesagt, da ist das, 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 das ist das, nicht erwähnt haben und einfach gesagt haben, so, dass der Wagen, schau ihn dir bitte an. Ich hatte vorher wirklich den Schimmel von der Fußmatte gekratzt, also der Motor funktioniert nicht mehr ordentlich und er hat ihn uns, glaube ich, für 4.500 Euro abgekauft. Und als er wegfuhr und ich ihm hinterher winkte, hatte ich nicht das geringste bisschen schlechtes Gewissen, weil ich jemanden verarscht habe, der mich verarschen wollte.
Okay.
Weißt du?
Ja, okay, da hätte ich dann auch kein schlechtes Gewissen. Aber so beim, gerade irgendwie in diesem Gebrauchtwarenmarkt gehört das ja fast zum guten Ton. Oder nein, nicht zum guten Ton, sondern es ist halt so, dass die Leute erstmal, weiß ich nicht, eine Karre, die 3000 Euro wert ist, wird erstmal für 8000 Euro irgendwo reingestellt. Ne? Genau, und es wird halt runtergelabert. Ich finde das so zum Kotzen. Ich hasse Handeln. Ich hasse das einfach. Und
Ich handle auch nicht auf Flohmärkten oder so. Ich gebe einfach das Geld, was sie wollen. Immer.
Ja, dieses, aber auch dieses, ne, alle Mängel verschweigen nach Möglichkeit und so. Weißt du, wenn ich ein Auto verkaufe, ist das erste, was ich sage, ja, hier übrigens die Airbags gehen nicht, die Klima, da ist der Druckschalter kaputt und es müsste hier das und das gemacht werden. Weißt du, so ein typischer Autoverkäufer würde das mit keinem Wort erwähnen. Das würde irgendwo im Kleingedruckten so unter vorhandene Mängel stehen oder so. Also ich weiß nicht, ob ich an der Stelle zu ehrlich bin oder ob ich da einfach zu schwach
bin. Du bist zu ehrlich, Reinhard.
Zu schwach bin, weil mir das zu unangenehm ist.
Du bist ein ehrlicher Mensch in einer unehrlichen Welt, das ist das Problem.
Also ich würde mir vorkommen wie ein Betrüger, wenn ich jetzt irgendjemandem erzählen würde, ja hier, ich habe an dem Wagen, den habe ich noch neu lackieren lassen für 20.000, also da müssen mindestens noch ein Zehner drauflegen. Ne? Also, weil, das ist halt bar, das ist einfach nur bar.
Meine Damen und Herren, das war die neue Folge. Alliteration am Arsch. Ihr merkt, ihr habt zwei sehr moralischen Menschen zugehört, die euch aus tiefster Seele lieben. Passt gut auf euch aus. Wir betrügen euch nicht. Bei uns gibt's immer das beste Medikament überhaupt fürs Öhrchen. Willst du dir noch einen Song wünschen, Reini Bär?
Nee, ich hätte jetzt noch gesagt, wenn ihr in den nächsten zwei Wochen 5000 Cash machen wollt, dann überweist 200 Euro auf das Konto von Alliteration am Arsch, dann bekommt ihr den Leitfaden per PDF, wie ihr das macht, wie ihr auch unabhängig werdet, wie ihr die Kohle scheffeln könnt. So.
Das ist eine geile Idee, macht das auf jeden Fall. Überweist uns Geld, damit wir euch reich machen können.
Ja, bitte. Möchtest du noch einen Song?
Ich habe schon einen draufgetun. Tripping to a Hole in a Paper Heart von den wundervollen Stone Temple Pilots.
Ernsthaft? Tripping to a Hole nach dem Intro?
Ja, das trifft doch deinen Geschmack, nicht?
Ja, das ist sehr schön. Ich guck gerade mal, was habe ich denn noch? Ich habe mir hier irgendwo meine Musikliste mal vor Letter Lie aufgeschrieben. Weiß nicht, ob ich das schon mal hatte. Also vor wie die Zahl 4, Letter wie Brief und Lie. Wie Lügen. Ach, guck mal, das ist eine Band. Witzig. Dann nehmen wir von denen doch, dann nehmen wir von denen doch mal Feel Like Fame. Ja, das kommt raus, wenn man irgendwie bei Spotify so hier irgendein Künstlerradio anmacht, um mal
hast
so.
Hast du schon drauf?
Hatte ich schon. Ach, verdammte Kacke.
Dann machen wir den zweiten Song dazu. Komm. Ist egal, Reini. Wir haben jetzt keine Zeit mehr. Muss
passt dann auch wieder zum Intro. Es heißt Naked Girl Avalanche.
Gott.
Apropos Avalanche, ich habe Final Fantasy gespielt in den letzten Tagen, aber davon erzählen wir in der nächsten Folge. So, tschüss.
Bye, bye.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.